Analyse deiner Gesundheitstracking-Daten wird eine Erhöhung deiner Lebenserwartung um weitere 2 Jahre prognostiziert. Herzlichen Glückwunsch!
Ich glaube, ich denke jeden Tag irgendwie an die Zukunft, auch mehrfach. Und alles, was wir machen, hat mit Zukunft zu tun.
Es ist ja schon ein bisschen merkwürdig, dass wir nur Erkrankungen behandeln, statt im Vorfeld gute Tools und Dinge zu nutzen, um weniger krank zu werden.
Ich glaube, da werden wir viel Aufgaben bis 2030 und auch dann noch darüber hinaus haben, zu definieren, wie wollen wir eigentlich, dass diese Werkzeuge unsere Gesundheitsversorgung bestimmen.
Nein, Digitalisierung verbessert nicht immer. Digitalisierung verbessert, wenn man sie als Verbesserung denkt und nicht überlegt, ich will jetzt einfach digitalisieren, damit es halt digital ist.
Nichts macht einen, glaube ich, mehr fertig, als genau zu wissen, wann das Leben zu Ende ist.
Woran denkst du, wenn du an die Zukunft denkst? Science Fiction à la Star Wars? Fliegende Autos? Leben auf dem Mars? Macht dir das Angst? In der Medizin gibt es bereits operierende Roboter, Drohnen und KI-Systeme. Ist die Zukunft hier längst schon Realität? Was wird in 10 Jahren anders sein als heute? Wie sieht eine moderne und vor allem vernetzte Gesundheitsversorgung aus? Werden wir zukünftig überhaupt noch krank? Oder werden wir vielleicht sogar unsterblich? Hi, ich bin Nelly und das ist Folge 3 von Echt krank. Schnallt euch an, denn heute reisen wir durch die Zeit. Herzlich willkommen im Jahr 2030. Was wir hier hören, ist Leo. Leo ist fiktiv. Er existiert nur in diesem ausgedachten Szenario. Wir sind ja schließlich in der Zukunft. Wir werden Leo und sein Umfeld begleiten. Wie er akribisch seine Gesundheitsdaten trackt. Wie seine Frau Nova mit Hilfe von digitalen Tools als Assistenzärztin unterstützt wird. Wir wollen wissen, wie künstliche Intelligenz die Medizin transformieren wird und ob wir das überhaupt wollen. Und schließlich stellen wir die ultimative Frage. Die Frage nach dem ewigen Leben. Kurzum, es geht um die Zukunft der Medizin. Also, worauf noch warten? Let's go!
Montagmorgen in Berlin. 6.30 Uhr. Die Sonne steigt gerade über den Horizont. Leo zieht sich seine Laufschuhe an. Wie jeden Tag. Was seine körperliche Gesundheit betrifft, ist er äußerst ambitioniert. Niemals würde er seine morgendliche Joggenrunde ausfallen lassen. Über die Jahre fühlt er sich nicht nur fitter, seine individuelle Leistungssteigerung ist auch detailliert dokumentiert. Super smart in seinem Wearable. Doch heute ist etwas anders als sonst. Seine Smartwatch meldet Auffälligkeiten.
Suche bitte einen Arzt auf. Dein Herz schlägt unregelmäßig.
Für Leo kein Problem. Hey, Wearable, buche mir einen Termin bei meinem Hausarzt für heute zwischen 14 und 18 Uhr.
Ich habe bereits einen Termin bei deinem Hausarzt vereinbart und alle relevanten Informationen über deinen aktuellen Gesundheitszustand übermittelt.
Wie realistisch ist dieses Szenario? Vieles davon sehen wir heute schon in der Nutzung. Werden wir in 10 Jahren womöglich alle eine Wearable am Handgelenk tragen? Eine, die nicht nur unseren Gesundheitszustand kontinuierlich trackt, sondern auch eine, die den nächsten Schritt geht und die zuständigen Ärzte informiert. Das haben wir Dr. Johannes Dankert gefragt. Er ist Vorsitzender der Geschäftsführung von Vivantes und auch er hat eine Smartwatch.
Total realistisch. Ob wir die jetzt alle brauchen, aber das ist ja so ein bisschen die Frage, wie wir uns Gesundheitsversorgung in der Zukunft vorstellen wollen und was kann jeder dazu beitragen. Also oftmals gibt man ja schon Daten ab in allen möglichen Social-Media-Kanälen und in Bereichen, wo man sagt, naja, ob man da seine Daten teilen will. Wenn man was für seine Gesundheit tun will, dann ist sicherlich auch dieser Präventionsgedanke sehr, sehr sinnvoll.
Da hat er einen guten Punkt gemacht. Wie leichtfertig gehen wir heute mit unseren Daten um? Posten in unseren zahlreichen Social-Media-Accounts, teilen Live-Standorte, geben Apps sämtliche Zugriffe auf unser Smartphone. Aber wenn es um unsere Gesundheit geht, das höchste Gut sozusagen, wollen wir am liebsten so wenig wie möglich transparent sein. Sind ja schließlich sensible Daten. Aber zu dem ganzen Datenthema und warum die Worst-Case-Szenarien eines gläsernen Patienten möglicherweise etwas überzogen sind, dazu später mehr. Jetzt erstmal zurück zu Dr. Johannes Dankert. Und er weiß, warum jeder Einzelne in der Verantwortung steht.
Ich finde es insgesamt schön, wenn man die Verantwortung nicht nur für seine Gesundheit übernehmen würde, sondern das ist ja auch ein gesamtgesellschaftliches Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Insofern müssen wir die Daten verfügbar machen und die Daten zu erheben, das bringt dann wirklich was. Beispielsweise jetzt in diesem Fall dem Kardiologen, der Kardiologin, kann man damit schon irgendwelche Rückschlüsse auf eine Erkrankung ziehen.
Klingt nach einem enormen Mehrwert.
Es ist in dem Fall erstmal sicherer, weil diese Daten dann auch wirklich so, wie sie erhoben wurden, in das System eingespielt werden. Wir können Verläufe besser kennzeichnen. Wir können auch Interventionen dann auf Basis von merkwürdigen Abweichungen vielleicht auch besser interpretieren. Und das bedeutet in erster Linie mehr Patienten- und Patientinnensicherheit.
Mehr Daten bedeutet also mehr Sicherheit. Unser Leo aus der Zukunft ist uns also einen Schritt voraus. Er hat erkannt, technologische Tools präventiv zu nutzen, um weniger krank zu werden, beziehungsweise um Erkrankungen frühzeitig zu erkennen. Seine Daten kann er dann direkt seinem Arzt übermitteln, der diese dann auch wirklich nutzen kann. Das heißt, Daten werden verfügbar gemacht, in einer digitalen Patientenakte oder Gesundheitskarte gespeichert. Jederzeit abrufbar. Was ich mir gerade denke, geht es nicht noch smarter? Ist nicht oft die Rede davon, dass es in Zukunft die Möglichkeit gibt, Mikrochips unter die Haut zu implantieren? Dass diese Technik zum Teil des Körpers wird?
Ja, da kommst du ja ganz schnell so in so ethische Fragestellungen. Also ob das in 2030 etwas ist, was in der Fläche Anwendung findet, weiß ich nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich jetzt persönlich als Mensch das würde wollen, dass man mir irgendwas einpflanzt. Ja, aber dass die Technologie wird weitergehen und wird immer mehr Möglichkeiten bieten.
Das war Nils Alwart. Bei Vivantes verantwortet er IT und Digitalisierung. Er erklärt uns später unter anderem, welche gigantische Rolle künstliche Intelligenz bei der Krankheitserkennung einnehmen wird. Seine Einschätzung zu Mikrochips beruhigt mich jedenfalls. Ich meine, in Schweden ist das schon länger normal und einige andere Länder bzw. Personen ziehen nach. Mikrochips. Könnte es aber auch zu Horrorszenarien führen, wie zum Beispiel Hackerangriffe, die zu Fehldiagnosen führen könnten? Falschübertragungen, manipulierten Chips, halb Mensch, halb Maschine? So eben auf die Schnelle ist so ein Mikrochip auch nicht mal eben zu entfernen. The future is now. Wir Menschen werden digitaler, keine Frage. Doch eine Sache, eine ganz entscheidende Frage, muss natürlich auch bedacht werden, weiß Dr. Mina Baumgarten. Sie leitet bei Vivantes das Ressort Geschäftsprozesse und Versorgungsinnovation.
Dazu kommt natürlich auch noch dann der Kostenaspekt, die Finanzierbarkeit und relativ komplexe Gerechtigkeitsfragen zu dem Thema. Wie bringt man eigentlich dann auch den Zugang zu digitalen, technisch basierten Leistungen in die Breite der deutschen Bevölkerung, wenn wir noch weiterdenken, auch in die Breite der globalen Bevölkerung? Naja, wir müssen uns ja damit auseinandersetzen, dass wir in einer extrem privilegierten Gesellschaft leben. Ne? Das heißt, darüber zu sprechen, ob 2030 jeder eine Smartwatch hat, das basiert auf einer Durchdringung von Technologie und einer Verfügbarkeit von Technologie, die extrem hoch ist und die auf einem extrem hohen Lebensstandard aufsetzt.
Es geht bei der digitalen Gesundheitsversorgung der Zukunft also nicht nur darum, die Menschen technologisch auszustatten, Wissen zu verbreiten, Barrieren abzubauen und transparent aufzuklären. Die Gedanken, die Dr. Mina Baumgarten, Nils Alwart und auch Dr. Johannes Dankert hier geteilt haben, erreichen ein höheres Level. Das sind moralische, ethische Fragen. Fragen der Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft, aber vor allem auch global. Und um ehrlich zu sein, so wichtig diese Aspekte sind, würden sie inhaltlich diese Episode sprengen. Was wir aber definitiv festhalten können ist, digitale Medizin darf keine Luxusware werden. Sie muss alle erreichen. Einmal größer gedacht, wenn wir in Berlin im Jahr 2030 ins Krankenhaus kommen, wie digital wird das sein? Werden wir von Robotern empfangen? Oder habe ich womöglich schon alle meine Daten per App dabei?
Leo ist von seiner Joggingrunde wieder zu Hause angekommen. Dort trifft er gerade noch auf seine Frau Nova. Ungewöhnlich, denn normalerweise hätte sie heute Frühschicht. Doch mit Hilfe der digitalen Dienstplan-App konnte sie ihre Schicht kurzfristig tauschen.
Deine Schicht wurde erfolgreich getauscht.
Ortswechsel. Vivantes Klinikum am Urban. Novas Kolleginnen und Kollegen stehen bereits im Operationssaal. Nierenentfernung. Ein Eingriff, der von einem Roboter durchgeführt wird. Die Operation konnte pünktlich starten. Der Patientin war es möglich, via App im Vorfeld alle Formulare zu unterzeichnen und sich über die Prozesse transparent zu informieren.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.
Da das Krankenhaus über eine smarte Indoor-Navigation verfügt, konnte sie auf kürzestem Weg zum OP-Bereich gelangen.
Wenn ich an meine letzten Krankenhausaufenthalte zurückdenke, und in Folge 1 habe ich schon verraten, dass ich oft in der Notaufnahme war, fällt mir eine Sache direkt auf. Viel Papierkram. Unendlich viele Dokumente, die ich durchlesen muss, unterschreiben, zustimmen und so weiter. Jedes Mal denke ich, das muss in Zukunft doch endlich digitaler ablaufen. Am besten voll digital. Das heißt, schon vor dem stationären Aufenthalt, währenddessen und danach.
Ich denke, wir sind noch ein bisschen davon entfernt, dass uns Roboter am Empfang eines Krankenhauses oder in der Rettungsstelle begegnen. Dafür sind die Fälle ja auch zu besonders und speziell, die uns gerade in den großen Notaufnahmen da eilen. Dafür gibt es noch keine Technik. Ich glaube, wir müssen erstmal mit einfachen Dingen anfangen, die in anderen Branchen vielleicht auch normal sind, also dem Self-Check-In übers iPad. Ja, ich kann vorbereiteter in das Krankenhaus reinkommen und muss nicht an 4 verschiedenen Stellen meinen Namen und das Geburtsdatum hinterlegen.
Und was man eben auch merkt, ist das ganze Thema, dass sämtliche Informationen einfach immer an jeder Stelle verfügbar sind. Also früher gab es eine Papierakte, die lag auf irgendeinem Wagen oder an der Kanzel und die war eben an dieser einen Stelle. Und wenn die gerade jemand anders hatte oder die der Arzt in seinem Arztzimmer hatte, dann waren die Informationen eben nicht verfügbar, während du sie heute auf jedem Rechner, auf jedem mobilen Device, auf dem iPad oder was auch immer die Pflegende da gerade nutzt, eben verfügbar sind.
Klingt gut. Alle relevanten Informationen jederzeit von allen Stellen abrufbar. Aber cool wäre es ja auch, wenn ich als Patientin selbst meine Gesundheitsdaten im Blick behalten könnte.
Ich denke mal, Ende diesen Jahres werden wir soweit sein, jedem Patienten mit einem Benutzerkonto alle diese digitalen Services zusammenzubringen, sodass du letztlich deinen kompletten Aufenthalt über von dieser App begleitet werden kannst, wenn du das möchtest. Im Sinne von anfangen, ich buche einen Termin online, ich fülle vielleicht zur Vorbereitung dieses Termins schon Fragebögen aus oder lade irgendwelche Unterlagen hoch und habe eben im Nachgang auch die Möglichkeit, wiederum Anschlusstermine zu buchen oder meine Befunde online einzusehen.
Weniger Zettelwirtschaft. Alles in einer App gebündelt. Klingt smart. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt noch eine weitere Herausforderung, mit der ich jedes Mal in Kliniken konfrontiert bin. Und das hat nichts mit Orientierungssinn zu tun. Wie komme ich am besten und vor allem am schnellsten zu dem Raum, wo ich hin muss?
Da tun sich Krankenhäuser und Gesundheitsstandorte ja meistens sehr, sehr schwer. Das ist irgendwie ein ganz komisches Wegesystem. Deswegen, wenn wir das digital begleiten können, Indoor-Navigation, wo muss ich hin, an welchen Stationen muss ich anhalten und das auf dem kürzesten Weg, dann bringt das unheimlich viel Mehrwert. Ja, wie viele herumirrende Menschen gibt es in großen Einrichtungen und das müssen wir eben digital auch unterstützen.
Aber wie sieht denn jetzt das Krankenhaus der Zukunft aus?
Dann ist, glaube ich, in 2030 Krankenhaus ganz anders, als wir heute Krankenhaus sehen und denken. Wir werden andere Leistungen im Krankenhaus sehen und dass tatsächlich man viel kürzer ambulant behandelt wird, dass man gar nicht ins Krankenhaus muss für gewisse Untersuchungen, für gewisse Behandlungen, sondern dass man das technisch unterstützt eben zu Hause machen kann, da wo es möglich ist oder auch da, wo man es sich wünscht. Ich hoffe sehr darauf, dass Tätigkeiten, die einfach der Mensch nicht machen muss, eben Maschinen machen können.
Und in Zukunft ändert sich vielleicht auch noch Folgendes. Dann klingt es im Krankenhaus nicht mehr so. Sondern so.
Krankenhäuser werden hoffentlich sehr viel leiser sein.
Dafür muss man aber Dinge vielfach ganz anders machen und führt zu Veränderungen und auch zu anderem Arbeiten oder anderem Kommunikationsverhalten. Und dann kann es besser werden und ein total mächtiges Werkzeug sein. Aber Digitalisierung alleine als Selbstzweck macht überhaupt nichts besser.
Was mir gerade vor allem im Kopf geblieben ist die Aussage von Dr. Mina Baumgarten. Sie hat unter anderem eben gesagt, viele Tätigkeiten können zunehmend von Maschinen erledigt werden. Treffer. Denn wenn ich an Digitalisierung denke, denke ich automatisch irgendwie direkt an Maschinen. Und vor allem daran, wie Maschinen Menschen unterstützen können. Und das stimmt. Technik verändert die Medizin und wird sie weiterhin verändern. Und dass Roboter bei einer echten Operation eingesetzt werden, das ist nicht nur die Zukunft, sondern schon jetzt die Realität. Glaubst du nicht?
Ja, ich meine, was wir als Vivantes ja auch umfassend tun, ist letztlich auf Robotik im OP setzen. Aber auch das ist einfach, das sind, sagen wir mal, Unterstützungstools für die Mediziner, um eine höherwertige Medizin zu bieten oder eine bessere Qualität.
Tatsächlich werden chirurgische Roboter bei Operationen schon Jahrzehnte standardmäßig genutzt. Hättest du es gedacht? Erstmals wurde bereits im Jahr 1985 ein Robotersystem im OP eingesetzt. Der Puma 200 half damals dabei, Nadeln für eine Hirnbiopsie zu positionieren. Also doch nicht ganz so futuristisch wie gedacht. Aber natürlich trotzdem sehr, sehr spannend. Denn Robotik bedeutet hier konkret erhöhte Sicherheit, verbesserte Effizienz sowie gesteigerte Präzision. In Folge 2 erzählt Professor Magili aus der Urologie, wie er mit dem Da Vinci-Roboter beispielsweise minimalinvasiv operiert. Also wie er Eingriffe durchführt, bei denen nur kleine Schnitte nötig sind.
Der Da Vinci-Roboter, der macht nichts alleine, sondern der macht nur das, was ich ihm sage, wie ich ihn steuere. Also wenn ich zitter, dann wird das nicht auf die Instrumente übertragen, sondern es wird rausgefiltert. Also das ist quasi eine Weiterentwicklung der minimalinvasiven Chirurgie, sodass ich Eingriffe genauso exakt machen kann wie beim offenen Operieren, nur dass ich dafür den Bauch nicht eröffnen muss.
Also keine Angst vor Robotern in der Medizin. Bislang sind sie nur die Verlängerung des Menschen. Und das werden sie auch erstmal bleiben. Und trotzdem, oder gerade deswegen, wird immer wieder betont, die Versorgung wird künftig noch digitaler, aber gerade dadurch auch menschlicher. Wie passt das zusammen?
Wir haben unheimlich viel Bürokratie und Aufwand in dem Niederschreiben von irgendwelchen Daten und Bestimmungen, die wir im Rahmen der Abrechnung erfüllen müssen. Und das wird eben oftmals vornehmlich durch das medizinische oder pflegerische Personal getan. Und wenn wir diese Dinge digitaler gestalten können und diese Daten schneller im System und automatisch im System landen, dann entsteht der Freiraum, der eben auch für die menschlichen Bedürfnisse genutzt werden kann und sollte. Also es soll jetzt nicht irgendwie der digitale Pflegeroboter neben dem Bett stehen, sondern der Mensch, der sich um die allgemeinen und ganzheitlichen Belangen der Patientinnen und Patienten kümmert.
Wenn du 4 Stunden in der Notaufnahme wartest, fühlst du dir möglicherweise geholfen, wenn nach der ersten halben Stunde du mit einem Chatbot schon mal einen kleinen Vordialog führst, damit du nicht 4 Stunden umsonst wartest und man dann feststellt, eigentlich hättest du wo ganz anders hingemusst. Aber das kann nicht den Arztkontakt ersetzen und das soll es auch nicht.
Menschlicher und trotzdem digitaler. Das ist für mich spätestens jetzt kein Widerspruch mehr. Die Menschlichkeit, von der hier immer wieder die Rede ist, geht natürlich besonders von den Mitarbeitenden aus. Auch für Sie führt ein digitales Krankenhaus zu großen Vorteilen.
Zum Thema Dienstplan-App und der Möglichkeit, auch hier vielleicht auch mal eine Schicht zu tauschen, das ist ja ein Mehrwert, der kaum zu unterschätzen ist. Bei so vielen Zehntausenden von Schichten, die wir jeden Monat zu besetzen haben, kann nicht immer alles so bleiben, wie es ist. Da ist irgendein Tausch in jedem Falle erforderlich.
Das war bisher doch alles ziemlich abstrakt. Digitale Technologien sind ein Werkzeug. Und Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein. Und am besten nicht alles digitalisieren, sonst geht der soziale Aspekt verloren. Und was wäre ein Gesundheitssystem, das Menschen behandelt, wenn die gesamte Menschlichkeit wegdigitalisiert werden würde? Aber ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Hatte ich mir doch vorgestellt, abgefahrene und bahnbrechende Innovationen zu entdecken. Gibt es denn wirklich so wenig große Sprünge in der Technologisierung der Medizin?
Ich gucke nicht so auf Leuchttürme und deswegen bin ich auch immer skeptisch für Dinge, die so super fancy und speziell sind. Die haben alle ihre Existenzberechtigung. Ich glaube aber nicht, dass das das Erste ist, wo wir uns jetzt als Vivantes und als Versorger mit beschäftigen sollten.
Ich glaube tatsächlich ist ein Paradebeispiel das komplexe Zusammenspiel der vielen kleinen Projekte, die wir machen, um die alltägliche Versorgung in unseren Krankenhäusern in den Prozessen wirklich gut zu machen. Ich sage nochmal, das ist jetzt nicht so sexy wie eine Drohne, die durch die Luft fliegt, ist aber in der Breite für die Menschen, die wir versorgen, mindestens genauso, wenn nicht sogar relevanter ein Stück weit.
Aber Drohnen gibt es selbstverständlich auch.
Labor Berlin hat da schon 2020, 2021 begonnen, sich zu fragen, ob man vielleicht auch immer, statt im Verkehr stecken zu bleiben, das eine Ebene höher hebt, mit einer Drohne eilige Blutproben von einem Standort zum anderen zu befördern beziehungsweise zum Labor zu fliegen. Das größte Problem war, glaube ich, die Überfluggenehmigung über städtisches Gebiet zu bekommen. Das ist sicherlich auch ein Referenzbeispiel dafür, was wir in ländlichen Regionen machen können, wo wir vielleicht auch zwar weniger Verkehr haben, aber noch weniger Möglichkeiten, an jeder Ecke ein Labor zu haben.
Wir haben da ein paar Anwendungsfälle für die unbemannten Flugsysteme. Noch mal relevanter sind, ist, wo dann wirklich Versorgung sich verändert, wo ich im Zweifelsfalle Blut an den Unfallort fliegen kann, was ich heute nicht kann. Ne, wo ich sozusagen, wenn auf der A20 eine Massenkarambolage ist, einfach Patientinnen an der Unfallstelle die Ressource Blut zu versorgen kann. Das ist nicht durch was anderes zu ersetzen, weil wir gar nicht so viel Blut haben, als dass wir auf jeden Rettungswagen Blut lagern können.
Ein großer Autounfall war auch eines der vielen Themen in Folge 1 in der Rettungsstelle Neukölln. Falls du das noch nicht gehört hast, hol das gerne nach. Aber erst nach dieser Episode. Wir sind noch nicht am Ende. Zurück zu den Drohnen. Welche medizinische Relevanz die Flugobjekte in Zukunft spielen werden, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall sind die speziellen Anwendungsfälle noch Einzelfälle. Denn wenn wir ehrlich sind, wird bis jetzt eigentlich nur ein Transport, der vorher durch ein Auto gemacht wurde, in ein anderes Verkehrsmittel umgesetzt. Das bedeutet, die Prozesse an sich werden sich verändern, in welchem Ausmaß auch immer. Aber selbst wenn wirklich alle Prozesse digitalisiert werden. Wollen wir das überhaupt?
Wenn wir sagen, wir wollen uns das als Gesellschaft nicht mehr leisten, dann kann man sagen, okay, gut, man hat Gesundheitsdienstleistungen, die sind alle digital. Aber ob sie dann in der Qualität und in der Menschlichkeit vergleichbar sind, ist auch wiederum eine sehr tiefe, irgendwo auch schnell ins philosophisch abdriftende Frage.
Digitalisierung ist nicht nur eine Abwägung zwischen Kosten und Nutzen. Vielmehr müssen auch ethische und moralische Aspekte ausbalanciert werden. Es geht nicht unbedingt darum, was technologisch möglich ist, sondern vielmehr, nach welchen Regeln spielen wir? Ich persönlich frage mich das vor allem in Bezug auf künstliche Intelligenz. Möchte ich von einer KI behandelt werden? Was denkt eigentlich unser Leo aus der Zukunft darüber?
Leo ist ein smarter Typ. Smartwatch, Smart Home. Sein Alltag ist voller Technologien, die sein Leben scheinbar smarter machen. Zu welchem Preis? Ist nebensächlich. Was für Leo zählt, ist, wie stark er persönlich von digitalen Tools profitiert. Worüber Sorgen machen, wenn doch smarte Technologie frühzeitig erkennen kann, wann er wie in Zukunft erkranken wird. Dafür stellt er gerne seine Daten zur Verfügung. Anders sein Freundeskreis. Dort herrscht Verunsicherung. Denn was passiert wirklich, wenn KI-Systeme sensible Informationen verarbeiten? Müssen persönliche Gesundheitsdaten nicht sogar besonders stark geschützt werden? Darf Technologie autonom entscheiden, welcher Patient oder welche Patientin operiert wird? Und wenn ja, wer ist eigentlich verantwortlich, wenn die KI eine falsche Diagnose stellt?
Aktuell erleben wir einen wahnsinnigen Hype, was Thema KI angeht. Zuletzt habe ich Schlagzeilen gelesen wie folgende. ChatGPT im Tumorlabor. So hilft KI in der Krebsmedizin. KI, Lebensretter in der Medizin. Laien fanden die Antworten des Modells hilfreicher als die der Ärzte. Und ich glaube, genau da entstehen einfach auch oft diffuse Ängste eines Kontrollverlustes. Eines nicht mehr nachvollziehen können, wie gewisse Dinge zusammenspielen. Denn nicht alles, was technisch machbar ist, sollte auch umgesetzt werden. Mein Standpunkt dazu, die Dosis macht das Gift. Und dass noch einige gesellschaftliche Fragen zu KI noch gar nicht erst gestellt wurden. Klar habe ich auch Angst vor Ärger mit Diskriminierung von KI, Fehldiagnosen, Datenschutz, falsche Hoffnungen und unklarer Verantwortung. Allerdings wäre das dann eine technologisierte Variante von alledem, was einem auch jetzt begegnen kann und wir auch in anderen Formen kennen. Die Frage der Fragen ist ja eigentlich, welche Macht wollen wir der KI in der Medizin geben?
Ich glaube zumindest, was die Medizin betrifft, sind wir da noch lange nicht, dass irgendjemand was automatisch alleine einfach ungesteuert tut. Und wenn die KI den Ärzten mehr fehlerhafte Diagnosen bringt als richtige und sie auf eine falsche Spur sitzt, dann hilft es eben nicht. Und der Fokus ist tatsächlich heute Entscheidungsunterstützung.
Okay, verstanden. Die KI gibt dem Mediziner einen Hinweis. Achtung, guck dir vielleicht nochmal dieses oder jenes Thema an. Der Patient, die Patientin könnte das und das haben.
Aber die Entscheidung am Ende des Tages trifft immer der Arzt, so wie es auch schon früher verschiedenerlei Unterstützungstools gab, den Klinikern zu helfen. Steht halt jetzt KI drauf und es ist ein KI-basierter Algorithmus, der das macht. Aber das Wichtige ist, es gibt keine vollständige, da tut irgendeine KI was alleine. Und ich glaube, bis dahin ist es auch noch ein ganz schöner Weg.
Aber das Ganze ist ja keine Zukunftsmusik. Auch wenn momentan vielleicht nur unterstützend. Was genau macht die KI denn jetzt schon?
In der Radiologie bestimmte Bilder von einer KI analysieren und den Medizinern als Entscheidungsunterstützung anbieten. Dann schreiben wir auf dieses Bild oder die Annotation, die die KI generiert, immer dazu, lieber Arzt, dieses Bild wurde von einer KI generiert und dieser Hinweis wurde von einer KI erzeugt, um das eben transparent zu machen. Und das ist auch für Patientinnen und Patienten sehr spannend zu sehen, was so ein KI-basierter Bildalgorithmus tatsächlich eigentlich mittlerweile erkennen kann. Ja, auch wenn man jetzt so einfache Sachen, sich eine Fraktur, ich habe mir irgendwas gebrochen, anschauen kann, auch in ganz kleinen Stellen, wie gut tatsächlich diese Tools heute auf solche Fragestellungen hinweisen und auch immer mal Themen finden, die wir sonst einfach nicht gesehen hätten.
Sitze ich dann auf der Couch und die KI gibt mir eine Diagnose?
Das passiert ja auch schon heute. Ich frage ja auch heute schon Dr. Google nach einer Diagnose. Die Frage ist, ob man das dann Diagnose nennen möchte. Und tatsächlich ist auch die Frage, was macht die KI dann? Ne? Du fütterst sie wahrscheinlich dann mit Informationen. Mir geht es so, ich habe ein bisschen Bauchweh. Ich habe gestern irgendwie einen Mayonnaise-Sandwich gegessen und ich hatte irgendwie heute Nacht schlecht geschlafen, habe ein bisschen Fieber. Und dann macht die KI das, was sie gelernt hat. Sie prüft sozusagen diese Muster und sagt, okay, gut, ich habe gelernt, das ist das. Hier wird sie vielleicht sagen, ich habe gelernt, das ist eine Infektion mit Erreger Y. Wenn sie das aber in Südchina gelernt hat, ist vielleicht epidemiologisch der Vorschlag zu, es ist eine Infektion mit Erreger Z, was die formale Diagnose ist, eine andere. Sodass tatsächlich aus meiner Sicht die Diagnosestellung nicht die KI tut.
Okay, also auch hier wieder Unterstützerfunktion. Die KI gibt Hinweise, kann Empfehlungen geben. Und stellt sozusagen vielleicht so etwas wie eine Verdachtsdiagnose. Für unseren Zukunfts-Leo bedeutet das dann Folgendes. Er hat Unregelmäßigkeiten in seiner Herzfrequenz festgestellt. Die KI analysiert seine Daten und bestätigt seinen Verdacht. Doch die Stellung der finalen Diagnosen erfolgt nicht autonom durch künstliche Intelligenz, sondern auch im Jahr 2030 erfordert diese noch etwas mehr. Nämlich soziale und emotionale Intelligenz.
Du sitzt mir gegenüber und bist ein mittelalter Mann und hast Herzrasen und erzählst mir das alles. Und in Wirklichkeit im Labor ist aber quasi physiologisch nichts. Und plötzlich verrätst du mir, du hast vielleicht eine Angsterkrankung mit 18 schon mal gehabt. Dann entstehen halt nochmal andere, auch emotionale Wahrnehmungen, die KI, wie sie heute ist, noch nicht können. Und wo ich sehr sicher bin, beziehungsweise mir auch wünsche, dass diese Letztverantwortlichkeit in dieser Komplexität der menschlichen Ganzheitlichkeit eben dann auch wiederum beim Menschen liegt.
Aber selbst wenn wir die Diagnose auch zukünftig von einem Menschen erhalten, also durch Ärztinnen und Ärzte, die Frage lautet doch auch hier, was passiert mit meinen Daten?
Ich finde das erstmal total in Ordnung, dass jeder mit seinen Daten das machen will und lassen kann, was er möchte. Das ist ja das Schöne an unserer Gesellschaft, dass wir in großen Teilen selbstbestimmte Leben führen können. Und dazu gehört auch die Nutzung der eigenen Daten. Ja, und dann ist es natürlich schon gut, wenn anonymisierte Daten, so wie wir es jetzt geschafft haben in Deutschland, für Forschungsvorhaben zur Verfügung stehen. Und dafür müssen wir, glaube ich, gerade als großer Gesundheitsdienstleister zumindest erstmal sagen, eure Daten sind sicher, die bei uns liegen. Dafür treffen wir alle möglichen Vorkehrungen. Und ich glaube auch das, was wir insgesamt sagen müssen, ist, wenn wir mit KI arbeiten, was sind denn die Basisprämissen, über die die KI ihre Ableitung trifft? Also nichts ist so schlecht wie Intransparenz und das Gefühl, ja, woher kam das jetzt eigentlich?
Und ich glaube, das ist total wichtig. Im Dialog bleiben, informieren, miteinander reden und auch Transparenz schaffen, was eigentlich in der Klinik mit den sensiblen Daten passiert. Und zu erklären, wo spielen Maschine und Mensch in der Behandlung von mir als Patientin zusammen. Um das zu verdeutlichen, kommt hier ein kleiner Exkurs, wie die KI in der Medizin überhaupt lernt. Was sind das für Lernmodelle? Und vor allem, womit hat die KI gelernt?
Das ist wiederum dann auch gar nicht so anders als bei Menschen, weil wenn man einen jungen Assistenzarzt in China sozusagen in die Rettungsstelle steckt für 5 Jahre und ihn dann in Berlin einsetzt, dann hat auch der andere Muster gelernt, als wenn dieser junge Assistenzarzt in Neukölln 5 Jahre gewesen ist. So ähnlich kann man sich das mit KI letztlich auch vorstellen. Die trainiert, das ist ja sozusagen das Neue, die lernt eigenständig an Daten, die man ihr füttert. Es gibt gute Beispiele, die hervorragend publiziert sind, tolle Evidenzen haben, die mit 93% männlichen Datensätzen trainiert sind und die dann wenig überraschend, wenn sie 50-50 Männer und Frauen bewerten sollen, bei den Männern super funktionieren, bei den Frauen deutlich schlechter. Und daraus entstehen natürlich dann erhebliche Themen, die wir uns sehr, sehr gut bewusst machen müssen. Und weswegen wir auch als Klinik uns sehr, sehr intensiv damit beschäftigen, was sind eigentlich die Modelle, auf denen unsere neuen Werkzeuge gelernt haben? Passen die zu uns? Müssen wir nacharbeiten? Müssen wir anpassen? Müssen wir ein Warnsignal geben? Manchmal ist es ja auch so, passt total gut in der Altersgruppe von 14 bis 18, aber in der Altersgruppe von 74 bis 80 könnt ihr das einfach nicht nutzen.
Schauen wir mal, welche Vision unser Leo der Zukunft verfolgt. Alt werden, aber nicht alt sterben?
Höher, schneller, weiter. Leo ist besessen davon, sein Leben zu optimieren. Sein Körper ist sein Kapital. Smartwatch war gestern. Die exakte Analyse von Herzfrequenz, Schlaf, Stoffwechsel und Bewegung soll ihn aufs nächste Level heben. Dahinter steht eine Vision. Leo will leben. Und zwar ewig.
Ewiges Leben? Wer träumt nicht davon? Aber mal unter uns, ist das wirklich erstrebenswert? Der älteste Mensch, dessen Alter wissenschaftlich verifiziert wurde, ist die Französin Jean Calmet, die im Alter von 122 Jahren und 164 Tagen starb. Doch mit über 100 Jahren muss nicht Schluss sein. Forscher sagen, ab 2040 ist ewiges Leben möglich. Ich frage mich, will ich das überhaupt? Wollen wir das als Gesellschaft? Und ist Unsterblichkeit das Ziel einer modernen Medizin?
Ja, es gibt sicherlich Themen oder Forschende, die daran arbeiten. Und das hat auch alles seine Existenzberechtigung. Aber im Sinne von, die Digitalisierung hat das Ziel, die Menschen unsterblich zu machen, das glaube ich nicht.
Ich finde es nicht erstrebenswert, ewig zu leben. Aber ich finde es sehr erstrebenswert, in dem Leben möglichst lange gesund zu leben.
Und für mich persönlich wiederum ist es nicht Langlebigkeit, sondern es ist gutes Leben und möglichst selbstbestimmtes Leben. Und von daher auch ja schon aus dem klassischen, sie haben noch so und so lange zu leben, was eigentlich kein Arzt, keine Ärztin so je sagt, was aber von Menschen natürlich so verstanden wird, wissen wir ja, was das auch psychosozial für Menschen bedeutet. Von daher würde ich das ungern wissen wollen. Andererseits, auch ohne dass das ein Algorithmus ist, gibt es ja viele Menschen, die solche Grundannahmen auch heute schon haben, ne? Wenn die Eltern und die Großeltern mit 62 gestorben sind. Dann gibt es natürlich ja auch realistisch Risiko und Wahrscheinlichkeiten, dass man früher stirbt, weil es ja auch eine genetische Disposition für Lebensdauer an der Stelle gibt.
Stimmt, genetische Faktoren beeinflussen unsere Lebenserwartung. Aber oft kennen wir diese Faktoren eben nicht. Uns fehlt einfach das Wissen darüber und womöglich die technologischen Hilfsmittel. Aber irgendwie fasziniert mich dieser Gedanke schon. Wann werde ich sterben? Abschließend meine Fragen an dich. Wenn dir ein Algorithmus vorhersagen könnte, wie lange du noch zu leben hast, würdest du es wissen wollen? Würdest du wissen wollen, wann dein Leben vorbei ist? Und würde das an deinem heutigen Lebensstil, an deinem Gesundheitsbewusstsein etwas ändern? Denk mal darüber nach. Eine Sache habe ich doch noch. Letztendlich haben wir es in der Hand. Digitale Werkzeuge und Innovationen, so smart sie auch sind, werden unsere Gesundheitsversorgung verändern. In welcher Form auch immer, das entscheiden wir. Es geht um die Balance zwischen Menschlichkeit und Technologie. Alles Leben will sich optimieren. Leben sucht Leben, egal auf welchem Weg. Und irgendwo waren, sind und werden wir doch alle immer auch eine Mischform von Technik, Chemie, KI sein und sind unserer eigenen Vision von einem leichteren und besseren Umständen immer auf der Spur. Ich finde so viel toll an KI. Nach dem Motto, ich weiß, dass ich nichts weiß. Was noch zu meinem Vertrauen und unserem Glück beiträgt, wäre, wenn aus den 16% der Frauen und 48% der Männer in der KI-Forschung 50-50 werden oder noch mehr Kategorien dazukommen, damit KI die Chance auf das Futter bzw. die Daten erhält, die wir für gleichberechtigte und präzise Diagnosen benötigen. Für eine gesündere und damit bessere und glücklichere Welt. Wenn du das nächste Mal auf deine Smartwatch schaust und deine Herzfrequenz trackst, schenk dir einen achtsamen Moment. Mach dir bewusst, dass du dabei auch immer irgendwo ein bisschen in die Zukunft schaust. Denn die Zukunft der Medizin startet genau jetzt. Das war Folge 3 von Echt krank. Beim nächsten Mal tauchen wir tief in die menschliche Psyche ein und räumen auf mit Vorurteilen und der Stigmatisierung. Vielen Dank an alle unsere GesprächspartnerInnen. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Echt krank ist eine Produktion von Vivantes in Kooperation mit UVA und Maniac Studios. Ich bin Nelly Thalbach. Tschüss und bis zur nächsten Folge.